Wenn ihr den Ostergarten seht und erlebt, dann kommt ihr nicht drum rum, vermute ich, denke ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass ihr wie ich extrem begeistert seid von dieser Kreativität, von dieser Detailtreue, die so viele Leute von uns investiert haben, um diese Stationen so aussehen und so wirken zu lassen, wie sie sind. Also wenn ihr das nicht so gut sehen könnt von vorne, dann müsst ihr nach dem Gottesdienst unbedingt hier vorne hin und euch das angucken. Und bei den anderen Stationen genauso. Und ich bin sehr dankbar dafür und freue mich riesig, dass wir das als Gemeinde machen können, dass wir diesen Ostergarten durchführen können, nicht für uns selbst, sondern dass andere Menschen die Gelegenheit haben, die Botschaft von Ostern, von Karfreitag und Ostern zu erleben. Die letzte Woche von Jesus, vom Palmsonntag, vom Einzug in Jerusalem bis zum Auferstehungssonntag eine Woche später zu erleben, sie zu hören und vielleicht auch einen Schritt zu tun und sagen, ja, an diesen Jesus will ich mein Leben festmachen. An diesen Jesus will ich glauben. Aber es ist das eine, dass wir die Geschichte erzählen, wie sie vor 2000 Jahren passiert ist. Und es ist das andere, dass wir fragen können, was hat denn das mit uns heute zu tun? Vielleicht sitzt du hier und denkst, wow, die Gemeinde hat viel investiert und hat etwas Tolles gemacht, aber das ist doch lange her, das ist 2000 Jahre her. Was hat das mit mir zu tun? Was hat diese Station, das, was wir hier berichten, dass Jesus auferstanden ist vor 2000 Jahren, was hat das mit uns heute zu tun? Vielleicht ist dein Empfinden, dass das doch so weit weg ist. Das war eine völlig andere Zeit, in völlig anderen Umständen. Weit weg von meinen Problemen, von meinen Sorgen in meinem Alltag. Vielleicht bist du mit Leid und mit Krankheit konfrontiert und du stellst dir die Frage, wo ist Jesus bei all dem? Oder du hast mit finanziellen Nöten zu kämpfen und weißt nicht, wie du überhaupt über die Runden kommen sollst. Oder du hast in deinen Beziehungen Mühe, überhaupt eine Woche weiterzudenken und zu gehen. Oder du siehst dich selbst mit deiner eigenen Sünde, mit deinem eigenen Versagen konfrontiert. Und du fragst dich, was soll das Ganze? Das ist doch lange her. Was hat das mit mir zu tun, mit meinen wirklichen Sorgen und Problemen? Diese alte Geschichte hilft da doch wenig, oder? Ich will euch einladen, in dieser Predigt eine Antwort darauf zu finden. Und die Antwort liegt in der Kernbotschaft von Ostern. Die Antwort liegt in der Botschaft von der Auferstehung von Jesus Christus. Wir dürfen unser Vertrauen und unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Wir dürfen unser Leben auf ihn bauen. Und ich will euch einladen, dass wir das gemeinsam sehen können. Dass wir in der Predigt sehen, dass Jesus auferweckt wurde, damit wir an ihn glauben. Jesus wurde nicht nur auferweckt, damit wir das heute erzählen können, was vor 2000 Jahren passiert ist, sondern damit du und ich an ihn glauben können, an ihn glauben dürfen. Und ich lade euch ein, dass ihr euch mit darauf einlasst und dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen. Denn in Gottes Wort, in der Bibel begegnet uns Gott selbst. Er begegnet dir in deinem Leben heute Morgen. Lasst uns auf Gottes Wort hören. Ich lese uns den Text aus Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 36. Das ist eine Predigt, die Petrus hält zum Anlass von Pfingsten. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn allezeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort, was du uns heute Morgen schenkst. Ich danke dir für deine Botschaft von der Auferstehung, die eine gute Botschaft für uns ist, auch heute. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und bereit machst, auf das zu hören, was du uns sagen willst. Dass du jeden Einzelnen von uns vorbereitest auf dein Reden und auf dein Wirken an uns. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du gegenwärtig bist und dass du jetzt redest, dass du auch meine Worte gebrauchst, um dich zu verherrlichen, Herr. Amen. Apostelgeschichte 2, die Szene ist, Wir befinden uns an Pfingsten und Jesus ist bereits in den Himmel aufgefahren und die Jünger sind in Jerusalem und sie warten und beten. Das, was Jesus ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Und auf einmal kommt der Heilige Geist auf sie. Und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden und zu predigen. Und zu der Zeit, zu diesem Pfingstfest, sind zig verschiedene Menschen in Jerusalem, aus verschiedenen Völkern, mit verschiedenen Sprachen dort vor Ort. Fromme Leute, die an Gott geglaubt haben, die jüdischen Glaubens waren. Und sie wundern sich, sagen, das kann doch nicht sein, dass diese einfachen Leute, diese Fischer, diese Zöllner, diese ganz normalen Leute, dass die auf einmal in unserer Sprache reden. Und manche kommen zu dem Schluss und sagen, naja, ich kann mir das nur so erklären, dass die betrunken sind. Die haben ein bisschen zu viel getrunken. Und deswegen reden die irgendwie ein bisschen komisch und irgendwie kann ich das verstehen. Petrus knüpft daran an. Und er steht auf und hält diese Predigt. Und er leitet seine Predigt ein und sagt, das, was ihr seht, ist nicht, dass die Apostel betrunken sind. Er sagt, es ist gerade mal die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr morgens. Es ist gerade mal 9 Uhr morgens, die sind nicht betrunken. Aber pass auf, ich erkläre euch, was hier passiert. Hier passiert etwas, was schon im Alten Testament angekündigt worden ist. Wie gesagt, das sind alles fromme Leute, die kannten das Alte Testament. Was Gott schon im Alten Testament vorausgesagt hat. Und Petrus zitiert bei seiner Einleitung aus Joel, aus dem Propheten Joel, Kapitel 3. Und er sagt, Joel spricht dort von den letzten Tagen, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Und Petrus sagt, das ist heute. Heute beginnen diese letzten Tage, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, wo Zeichen und Wunder passieren, wo ihr die Apostel in verschiedenen Sprachen reden hört. Das ist es, was ihr hier seht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Petrus geht weiter und sagt, okay, das ist der Startpunkt. Ihr wisst, hier passiert etwas, was im Alten Testament angekündigt wurde. Und jetzt erkläre ich euch, was das bedeutet für euch. Und das ist seine Predigt, das ist sein Hauptteil. Und das will ich mit euch gemeinsam jetzt anschauen, dass wir uns diese Predigt von Petrus anschauen in zwei Punkten. Jesus wurde auferweckt, damit wir an ihn glauben. Jesus wurde auferweckt, damit wir an ihn glauben. Lasst uns den ersten Teil anschauen. Jesus wurde auferweckt. Petrus startet mit dieser Botschaft, Gott hat Jesus auferweckt. Er sagt, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Petrus spricht die Leute direkt an. Er spricht die Leute an, diese gottesfürchtigen Leute, die aus allen Völkern gekommen sind. Und er sagt, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott selbst in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Er sagt, dieser Jesus, von dem ihr gehört habt, den ihr vielleicht sogar gekannt habt, dem ihr begegnet seid, ihr wisst, dass Gott ihn bestätigt hat durch Wunder und durch Zeichen und durch Kraftwirkung, die er gewirkt hat. Erinnert ihr euch an die Heilung des Blinden in Jericho? Erinnert ihr euch an die 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat? Erinnert ihr euch an die Begegnung von Jesus mit dem Zöllner Zachäus, was sein Leben völlig umgekrempelt hat? Erinnert ihr euch an die Speisung der 5000, wo 5000 Menschen satt geworden sind, nur von 5 Broten und 2 Fischen? Erinnert ihr euch an die Stillung des Sturms, wie dieser Jesus den Sturm gestillt hat mit nur einem Wort, sei still? So, als wenn er der Schöpfer selbst wäre und der Natur gebieten kann? Erinnert ihr euch an die Auferweckung dieses Kindes, wo Jesus nur sagt, steh auf? Und der Junge lebt wieder? Erinnert ihr euch an diesen Jesus? Er war in eurer Mitte und ihr habt ihn gesehen und habt ihn erlebt. Und dann sagt ihr, ihr habt diesen Jesus, den Gott bestätigt hat, habt ihr genommen und habt ihn gekreuzigt. Durch die Hand der Gesetzlosen, das heißt durch die Hand der Römer, der Heiden, der Nichtjuden. Ihr habt ihn kreuzigen lassen, diesen Jesus, wo ihr doch erlebt habt, was für eine Kraft Gott in ihn gelegt hat, was für Wunder er gewirkt hat. Es ist euer Tun, es ist euer Mitwirken, es ist euer Versagen, dass dieser Jesus gekreuzigt wird. Und wir können uns heute Morgen nicht rausnehmen. Wir sind nicht 2000 Jahre später hier und sagen, ja, damals, die haben wirklich was Schlimmes getan. Die haben Jesus gekreuzigt. Die haben Sünde auf sich geladen. Aber ganz ehrlich, schau mal in dich selbst. Hättest du anders gehandelt? Wärst du vielleicht nicht genauso dabei? Unsere Sünde und unser Versagen, so zu leben, wie Gott es eigentlich will, macht es überhaupt erst notwendig, dass Jesus am Kreuz sterben muss? Das heißt, eigentlich kann ich sagen, dass ich Jesus auch mitgekreuzigt habe. Dass ich mit in dieser Menge stehe und rufe, kreuziget ihn. Weil Jesus und meine Sünde, mein Versagen passen nicht zusammen. Und der Grund, warum Jesus am Kreuz stirbt, ist genau mein Versagen und meine Sünde. Wir haben Jesus gekreuzigt. Du und ich. Dadurch, dass wir nicht so leben, wie Gott es sich eigentlich wünscht und vorstellt. Aber was sagt Petrus noch? Er sagt, ihr habt Jesus gekreuzigt oder kreuzigen lassen. Aber er sagt noch etwas. Er sagt, nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung ist er dahingegeben worden. Das heißt, das war kein Unfall, dass Jesus da gekreuzigt wurde. Es war kein Unfall, sondern es war Gottes Plan. Nach seinem festgesetzten Ratschluss, in seiner Weisheit hat Gott bestimmt und beschlossen, dass Jesus Christus gekreuzigt werden muss, obwohl er keine Sünde hat, dass er verurteilt wird, dass das Volk ruft, kreuzigt ihn. John Piper, ein bekannter Pastor und Autor aus den USA, er schreibt in seinem Buch Die Passion Jesu Christi Folgendes. Die Geißelhiebe auf seinen Rücken, die Dornen auf seinem Kopf, der Speichel auf seiner Wange, die Prellungen in seinem Gesicht, die Nägel in seinen Händen, die Lanze in seiner Seite, der Spott der Machthaber, der Verrat seiner Freunde, die Flucht seiner Jünger, alles war das Ergebnis von Sünde. Und alles war von Gott geplant, um die Macht der Sünde zu besiegen. Alles war das Ergebnis von Sünde, von Versagen, von dem Menschen damals, auch von uns heute. Aber alles war von Gott geplant, um die Macht der Sünde zu besiegen. Was für ein Wunder ist das? Und Petrus geht weiter und sagt, ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen und getötet, ihn aber hat Gott auferweckt. Ihn aber hat Gott auferweckt, das ist die Botschaft. Ihr habt ihn gekreuzigt, nach Gottes Ratschluss und Weisheit. Aber Gott hat ihn auferweckt. Er ist nicht tot geblieben. Das tiefste Leid, was die Welt jemals gesehen hat, die tiefste Tragödie, die die Welt jemals gesehen hat, hat Gott gebraucht zum größten Sieg der Menschheitsgeschichte. Wie kann das sein? Petrus sagt, er hat die Wehen des Todes aufgelöst. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste. Dieses Wort, was hier steht, ist Wehen oder Geburtswehen des Todes. Es gibt manche Übersetzungen, die überlegen, dass es einen Zusammenhang gibt mit einer Stelle im Alten Testament, im Psalm 18, wo das Wort auch in der griechischen Übersetzung gebraucht wird und wo das Wort auch heißen kann Stricke oder Fesseln des Todes. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Fesseln des Todes auflöste. Der Tod ist der letzte Feind, der größte Feind. Wir sind gebunden an ihn, gefesselt. Die Stricke des Todes halten uns, weil wir in unserer Sünde sind, weil wir von Gott getrennt sind. Was hat Gott gemacht? Er hat Jesus auferweckt, indem er diese Stricke löste. Indem er diese Fesseln löste. Es ist ein beeindruckendes Bild, weil Petrus sagt, Jesus konnte vom Tod nicht festgehalten werden. Schaut den Vers 24 an. Ihn hat Gott erweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Das klingt vielleicht fast ein bisschen lustig. Wenn Petrus sagt, er wurde festgehalten und Gott hat es gelöst. Warum? Weil es unmöglich war, dass Jesus festgehalten wurde. Das heißt, Jesus ist ungleich viel stärker als der Tod. Gott hat ihn auferweckt, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Keine Chance für den Tod. Nicht mal den Hauch einer Chance, Jesus festzuhalten. Und Petrus erklärt das weiter in unserem Text. Er sagt, Jesus konnte nicht tot bleiben. Jesus konnte nicht tot bleiben. Er sagt, es ging nicht anders. Vers 25, er sagt, die Auferstehung von Jesus ist keine Überraschung. Es ist nicht, dass Gott gesagt hat, oh, hier ist was schiefgelaufen, jetzt ist Jesus gestorben, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie wir das wieder gerade biegen. Die Auferstehung von Jesus ist keine Überraschung. Sie ist auch keine Idee der Jünger, die irgendwie gemerkt haben, oh, Jesus ist jetzt tot, was machen wir jetzt? Ja, wir überlegen uns, einfach zu sagen, Jesus ist auferstanden, er lebt und dann kriegen wir das schon irgendwie wieder hin. Nein, Petrus sagt deutlich, diese Auferstehung von Jesus sehen wir schon im Alten Testament. Wir können es im Alten Testament sehen. Es ist da schon verankert. Es ist da schon im Blick von Gottes Plan gewesen. Und Petrus weist die Leute hin zu David, zu Psalm 16. Er sagt, da steht es schon. Schaut nach, seht. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Deshalb konnte Jesus nicht im Tod bleiben. Weil Gott ihn nicht der Verwesung preisgegeben hat. Weil er nicht zugelassen hat, dass Jesus endgültig stirbt und tot bleibt. David spricht in diesem Psalm von sich, aber er spricht darüber hinaus prophetisch, im Blick auf Jesus Christus. Und Petrus nimmt das und sagt, hey, schaut, da steht es, dass Jesus nicht im Tod bleiben wird, dass er das Leben sehen wird, dass er auferstehen wird. Das ist Gottes Weg. Und Petrus erklärt das in den nächsten Versen. Er sagt, David hat hier schon von Jesus gesprochen. Er sagt, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden. Offen, direkt. Ich will es euch direkt sagen, wie es ist. David ist gestorben und begraben. Ich glaube, das war keine Überraschung für die Leute. Die wussten das. David ist seit 1000 Jahren tot. Sein Grab liegt hier, ist hier. Wir können es besuchen, wir können es anschauen gehen, sagt Petrus. Aber da er nun ein Prophet war, wusste er, dass Gott ihm verheißen hatte, dass ein Nachkomme auf seinem Thron sitzen wird. Das ist der Messias, der Christus. Der wird auf seinem Thron sitzen. Und David hat vorausschauend von der Auferstehung von Jesus gesprochen, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben wird. Mit anderen Worten, David kann gar nicht von sich gesprochen haben, weil er ist doch tot, seit 1000 Jahren, sagt Petrus. Er hat von Jesus gesprochen, als er darüber geredet hat, dass er nicht sterben wird, dass er das Leben bekommen wird. David ist tot, sein Grab ist hier, aber Jesus lebt. Ihn hat Gott auferweckt. Vers 32 bringt Petrus diesen Punkt nochmal. Er sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Das ist das, was passiert ist. Und Petrus setzt noch einen drauf und er sagt, nicht David ist erhöht, nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern Jesus selbst. Und er zitiert nochmal Psalm 110, einen Psalm, der für den Messias galt, der auf den kommenden Herrscher, auf den kommenden Retter bezogen ist, schon im Alten Testament. Und Petrus sagt, hey, David bezeugt das, dass er nicht von sich spricht, sondern dass er von Jesus spricht, dass Jesus derjenige ist, der erhöht ist, dass er auferstanden ist und dass er aufgefahren ist in den Himmel zu seinem Vater. Und er sagt, David ist nicht wie Jesus. David ist ein Schatten, ein Vorbild auf den Retter, auf das Original, auf Jesus Christus hin, auf seinen Herrn. Jesus wurde auferweckt. Was für eine Botschaft. Damit wir an ihn glauben. Damit wir an ihn glauben. Der letzte Vers in der Predigt von Petrus ist die Schlussfolgerung. Was jetzt? Okay, Jesus ist auferstanden. Okay, ich habe es verstanden. Das war Gottes Plan, diesen Jesus nicht nur sterben zu lassen, sondern aufzuerwecken. Und was ist jetzt? Und Petrus sagt deshalb, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er sagt, deshalb soll das ganze Haus Israel, deshalb sollt ihr alle erkennen und das mit Gewissheit, nicht vage, schaut hin und seht, die Auferstehung ist die Bestätigung dafür, dass Jesus der Herr ist. Und dass er der Christus ist, dass er der Retter ist, dass er Gottes Sohn selbst ist. Und zwar dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wer den stärksten Gegner überwindet, der nimmt es auch mit allen anderen auf, oder? Das ist eigentlich ein logisches Prinzip. Manche von euch kennen das vielleicht bei Computerspielen, dass man so einen Endgegner hat. Wenn man den besiegt hat, dann hat man alle anderen auch schon besiegt. Das ist der letzte Feind. Das heißt, wenn ich den schlage, dann sind alle anderen kein Problem. Wenn ich das nächste Mal durchspiele, dann kriege ich das locker hin. Oder wenn ihr im Sport überlegt, bei Wettkämpfen, beim Fußball oder in anderen Sportarten, in K.O.-Spielen, wer die stärkste Mannschaft besiegt, der ist in der Lage, eigentlich alle anderen auch zu besiegen. Wer den stärksten Gegner besiegt hat, der nimmt es mit allen anderen auf. Mit anderen Worten, Jesus hat den stärksten Feind besiegt. Den stärksten Gegner. Er hat unser größtes Problem genommen, nämlich unsere Sünde und unser Sterben, was damit direkt zu tun hat, dass wir eines Tages sterben müssen, hat er genommen und er hat es beseitigt, ein für alle Mal. Er hat den Tod besiegt, damit wir in Ewigkeit keinen Tod mehr schmecken müssen, damit wir die Verwesung nicht sehen müssen, sondern damit wir Leben in Fülle haben bei ihm. Weil Jesus den stärksten Gegner besiegt hat, sind alle anderen kein Problem mehr. Du darfst an ihn glauben. Du darfst dein Leben ihm ganz geben. Mit all deinen Nöten und Sorgen. Vielleicht sind die Dinge, die dich bewegen, so groß, dass du denkst, das ist der größte Gegner. Das ist das Schwerste, was es überhaupt gibt. Aber dann schau auf diesen Text und sag, nein, Jesus hat einen noch viel größeren und stärkeren Gegner besiegt. Und das heißt, er nimmt es auch mit meinen Problemen und mit meinem Gegner auf. Vertrau dich ihm an. Gott hat Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht. Zum Kyrios steht dort im Griechischen, zum Herrn und zum Messias, zum Christus, zum Retter. Was bedeutet das für dich, dass Jesus Christus dein Herr und dein Retter ist? Was für Auswirkungen hat das auf dein Leben, dass er dein Herr und dass er dein Retter ist? Wie verändert das dein Leben, dass du mit Jesus lebst? Ist das sichtbar für andere? Ist das greifbar und erlebbar? Wenn es für andere nichts zu sehen gibt in deinem Leben, dass Jesus der Herr und der Retter ist, dann solltest du dir die Frage stellen, ob er wirklich dein Herr oder Retter ist. Oder ob du es vielleicht nur denkst, oder ob du denkst, ja, das weiß ich alles. Aber wenn das keine Auswirkung in deinem Leben hat, dann fang heute damit an, das zu bekennen und zu Jesus zu gehen und sagen, ich will Veränderung erleben. Ich will nicht nur Wissen und Informationen anhäufen über Jesus, sondern ich will echtes Leben. Ich will, dass das Auswirkungen hat, dass er mein Herr und mein Retter ist. Schaut euch die Reaktion der Hörer an, die Petrus zugehört haben. Vers 37 und 38. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Sie waren getroffen von dem, was Gott durch Petrus gesagt hat. Sie waren getroffen. Es drang ihnen mitten ins Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wow. Wisst ihr, wie viele Leute umgekehrt sind und ihr Leben auf Jesus Christus gesetzt haben an dem Tag? 3000. 3000 Leute haben gesagt, wow, das trifft mich ins Herz. Was sollen wir tun? Petrus sagt, kehrt um von eurem Leben bisher und wendet euch ganz Jesus zu, diesem Jesus, den Gott bestätigt hat und der auferweckt worden ist. Es lohnt sich an ihn zu glauben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber es gibt noch was. Etwas, was nicht da steht. Es waren vermutlich mehr als 3000 Menschen in Jerusalem zu der Zeit. Es waren andere da, die dieselbe Predigt gehört haben von Petrus, die viel Wissen hatten, die das Alte Testament kannten, die die Zitate kannten, die Petrus anführt und die doch nicht umgekehrt sind und nicht geglaubt haben. Viel Wissen bedeutet noch nicht, es tatsächlich zu begreifen. Es tatsächlich zu schaffen, umzukehren. Es kann im Gegenteil ein großes Hindernis sein. Und vielleicht bist du so jemand, so einer von diesen, die hier nicht erwähnt werden. Vielleicht weißt du alles Notwendige über Jesus und über seine Rettung. Aber du hast nicht diesen Schritt der Umkehr gemacht und deines völligen Hinwendens auf Jesus Christus. Du hast nicht diese Frage zugelassen und dir gestellt, was sollen wir tun? Du hast vielleicht viel gesehen von Jesus, hast vielleicht auch Sachen erlebt von Jesus, so wie die Menschen damals, die Jesus erlebt haben bei Wundern, die gesehen haben, wie er den Toten auferweckt hat und die doch nicht an ihn glauben. Das ist tragisch. Das sind Menschen, die so viel wissen und wo es eigentlich nur einen kleinen Schritt bedarf, um umzukehren und an Jesus zu glauben. Und wo sie doch das Schicksal ereilt, in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Es ist möglich, Jesus so zu erleben und doch nicht an ihn zu glauben. Das ist tragisch. Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass keiner von euch heute Morgen hier sitzt und zu dieser Gruppe von Menschen gehört. Ich lade dich ein, dass du diese Frage, was sollen wir tun, zu deiner Frage machst. Als Antwort auf die Botschaft des Evangeliums, der Botschaft der Rettung von Jesus Christus, der Kreuzigung und Auferstehung. Trifft es dich mitten ins Herz. Und du darfst die Verheißung für dich nehmen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der umkehrt und in Jesus glaubt, wird gerettet werden. Und ich will uns zum Schluss nochmal an diesen Vers erinnern aus Psalm 16, den Petrus zitiert. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das bedeutet es, mit Jesus zu leben. Mit Jesus zu leben bedeutet es, den Weg zum Leben zu kennen. Da zu sein, wo es Freude in Fülle gibt. Wo es ungetrübtes Glück gibt. In Jesus. Das ist bei ihm. In der Verbindung mit ihm haben wir das. Er ist der Herr und der Erlöser. Und ich will euch ermutigen, dass ihr das mit in diese Karwoche nehmt. In diese Tage zwischen Palmsonntag und Ostersonntag. Diese Botschaft, dass Jesus auferweckt wurde, damit wir an ihn glauben. Nicht damit wir mehr wissen, sondern damit wir an ihn glauben, damit sich unser Leben ändert. Und wir daran teilhaben, an dieser Geschichte von Jesus, vom tiefsten Leid zum größten Sieg. Dass das unsere Geschichte wird. Von unserer tiefsten Finsternis, von unserer Trennung von Gott, zum größten Sieg mit der Fülle der Freude und Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und wir können miteinander beten, wir können darüber sprechen, wenn du Fragen hast. Aber ich wünsche mir, dass du dir diesen Punkt nimmst und diese Frage nimmst und dass es dich bewegt, dass es zu einer Reaktion führt in deinem Leben, dass es dich verändert. Dass du sagen kannst, Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du den Tod besiegt hast, den stärksten Feind, dass du auferstanden bist und dass wir das feiern dürfen. dass wir das bezeugen und bekennen dürfen und dass das unser Leben verändert, dass das die Grundlage für unser Leben mit dir ist. Ich danke dir, dass du uns prägen und verändern willst, Herr, dass wir dich zu unserem Herrn und Erlöser machen, dass du unser Leben und unser Denken und unser Handeln bestimmst, von vorne bis hinten. Und ich bitte dich für diejenigen hier, die hier im Raum sind und die diesen Schritt der Umkehr und des Glaubens an dich noch nicht getan haben, ich bitte dich, dass du ihre Herzen anrührst jetzt. Dass sie nicht weggehen wie die, die in Jerusalem waren, die Predigt von Petrus gehört haben und weggegangen sind, sondern dass sie ihren Glauben an dir festmachen, an deiner Botschaft, an deiner Auferstehung, weil es sich lohnt, auf dich zu bauen, im Leben und im Sterben. Amen.